So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich und spreche das sicherlich auch im Namen der Veranstalter, dass alle nach der fulminanten Rede von Martin Schulz wieder da sind. Es ist schwer, ein solches Highlight einer Veranstaltung noch zu toppen, aber wir geben uns mal Mühe und haben dort auch jetzt zwei wirklich, ich habe es am Anfang der Veranstaltung ja schon gesagt, zwei sehr interessante, spannende, unterschiedliche Gesprächspartner, da lachen beide schon, die wir jetzt nacheinander versuche ich in ein Gespräch zu bringen über die Themen, die uns bewegen. Und ich freue mich, dass als erster zu mir kommt Bruno Gramm. Bruno Gramm ist nicht Bernd Schlömer, also der im Programm ausgedruckt ist. Das werden Sie auch gleich erkennen, denn Bruno Gramm hat eindeutig die bessere Frisur und auch die schönere Haarfarbe. Und das heißt also, er sieht besser aus und es stimmt auch jetzt abseits des Flapsigen, wieder ins Ernsthafte, es stimmt auch, er sieht wahrscheinlich wirklich besser aus, wenn es um Urheberrechtsfragen und Leistungsschutz geht, denn da ist er der Fachmann in seiner Partei, der Piratenpartei. Obendrein ist er der Direktkandidat für den Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels, also ein Landsmann von Thomas Gottschalk und von Gutenberg. Sein Beruf ist immer noch ein Raune, ne, der Name irgendwie, wenn man oder war jetzt eher Gottschalk oder eher Gutenberg der Rauner, weiß man nicht. Also für Unterhaltung und Ernsthaftigkeit, sein Beruf ist Musiker und Produzent. Man könnte also als Journalist fast glauben, genauso wie als Verleger, als Musiker und Produzent ist er einer von uns. Und doch denkt er und seine Partei in ganz andere Richtungen, nicht selten auch in völlig verschiedene. Also ein herzliches Willkommen für Bruno Gramm. Er wagt sich sozusagen in die Höhle des Löwen. Ich gehe auch gern nach links, weiß zwar nicht genau, was das bedeutet politisch. Hallo. Also, jetzt können Sie, habe ich wahrscheinlich recht gehabt mit meiner Beschreibung. Das ist irgendwie.
Darf ich natürlich noch sagen zur Nachbarschaft des Herrn Gutenberg. Ich selber lebe auf Schloss Kuttenau, in Luftlinie 5 Kilometer zum Schloss von Herrn Gutenberg. Ja, Entschuldigung.
Ja, ich kurz zu meiner Person noch. Herr Strunz hat es ja so wunderbar anmoderiert. Ich lebe quasi auch auf ein Schloss, Schloss Kottenau, circa Luftlinie 5 Kilometer zum Herrn Gutenberg, um bei den lustigen, erheiternden Themen zu bleiben. Bin aber natürlich so gesehen als Pirat, würde ich sagen, der verarmte Landadel.
Und gibt es eine Doktorarbeit, über die wir was wissen müssen? Wenn es jetzt der Moment, alles offen zu legen.
So transparent, ja, wie wir Piraten sind, wissen Sie das längst.
Verstehe. Trotzdem würde mich interessieren, Sie haben im Prinzip ganz unbewusst schon damit begonnen. Was antworten Sie auf die Frage, wer sind Sie?
Als Piraten?
Ja, oder die Frage heißt, wer sind
Mensch?
Sie?
Wir sind Individualisten.
Nein,
und
Sie.
Ich persönlich, ich bin Musikproduzent und ich glaube...
Was für eine Art von Musik?
Gothic-Musik, also für die meisten, die sich jetzt nicht so auskennen, so in die Richtung.
Haben Sie hier einen Eindruck
unheilig.
In der Runde, was Gothic-Musik ist? Ich bitte um ein kleines Handzeichen, wenn Sie sich das sicher fühlen.
Genau.
Ja,
nicht schlecht.
Gut. Also eine kleine Erklärung muss schon sein, damit wir mal verstehen, aus welchem Kulturkreis und Kulturbegriff Sie sich der Thematik nähern.
Gut, also ich komme natürlich als Musiker, selbstvermarktender Musiker und Produzent aus einem Bereich, wo es immer darum ging, alles selber zu regeln, alles selber zu tun. Und ich muss auch sagen, in den letzten Jahrzehnten hat sich vieles geändert, vor allem hinsichtlich einer Geschichte, dass es heutzutage mehr Möglichkeiten gibt, sich selbst zu vermarkten. Das war früher nicht so. Es sind ganz, ganz viele Schranken diesbezüglich
gefallen. Also das
gefallen.
Ist ja die Frage, wo kommt das Geld her? Also Musik wird produziert, ins Netz gestellt, jeder lädt sie sich gratis runter, sind sie pleite.
Das ist genau einer der Irrglauben. Wir haben nämlich festgestellt, die Musik, die man vorher häufig gratis verteilt, wenn die dann ihre Hörer findet, dann werden diese Hörer auch honorieren. Das ist nämlich genau das Prinzip. Es geht darum, Kultur muss zuerst zirkulieren und dann müssen wir über die Honorierung nachdenken.
Gilt das auch für Journalismus?
Das gilt genauso für Journalismus. Und da wären wir schon beim Thema Leistungsschutzrecht.
Nein, ist das nicht vielleicht doch irgendwie anders zwischen einem Lied und einem Leitartikel?
Sicher sind die Zugangskriterien gänzlich andere, keine Frage. Aber letztendlich zeichnet sich ja gerade auch im Journalismus aus, wenn das qualitative Angebot stimmt, dann kommt das Publikum. Und so ist es bei der Musik genauso.
Und kommt dann auch das Geld?
Und dann kommt auch das Geld.
Dafür darf man dann also auch sozusagen aus der Sicht der Piraten was verlangen, wenn man gut genug ist.
Angebote müssen natürlich honoriert werden. Das ist auch einer der Irrglauben. Viele Menschen haben immer behauptet, wir Piraten würden Gratiskultur fordern. Dem ist nicht so. Wir wollen eine Vielfalt, wir wollen aber nicht, dass Dinge reglementiert und zu Verwertungsrechte zu stark eingehegt werden. Das bedeutet natürlich, dass wir Angebote wollen. Und wenn wir jetzt mal kurz bei der Musikbranche bleiben. Ich kann mich noch erinnern, im Januar, als ich davon gesprochen hatte, wir brauchen mehr Angebote. Dann hieß es immer nur von der anderen Seite auf zahllosen Podien, ja, ist doch Quatsch. Wenn's die Sachen gratis gibt, dann wird's keiner mehr kaufen. Ganz im Gegenteil. Wir haben die Angebote jetzt im digitalen Bereich. Wir sehen im ersten Quartal 2011, hatten wir eine massive Steigerung von 35% bei den digitalen Sales. Seitdem Spotify da ist und die Streaming-Dienstleistung, also auch ein neues Angebot, ist da ein unglaublicher Wachstum stattgefunden. Und Bitkom hat es gerade bestätigt, das ist astronomisch, was da stattfindet. Und das ist genau der Punkt, um jetzt kurz den Satz zu beenden, weil Sie mich gefragt hatten, wie das mit den Medien, mit der Presse ausschaut. Ich denke auch, und das betrifft vor allem ganz viele der regionalen Tageszeitungen, die hier anwesend sind, es geht um das Angebot, es geht um die innovative Kraft, die in jedem einzelnen Produkt steckt. Und wenn regionales Angebot schafft, dort Qualität zu schaffen, innovativ zu sein, dann werden die Menschen das auch honorieren.
Also es wäre ja die These, in die man sich ja auch aus dem Kreise der Verleger und auch aus dem Kreise der Journalisten verlieben könnte, dass die Musikindustrie einmal mehr vorangeht. Sie ist einmal mehr in die Krise und hat in der Krise sozusagen einmal mehr den Weg daraus gewonnen. Das wäre, so habe ich Sie richtig verstanden. Mit den beiden Politikern heute vorhin hatte ich immer das Gefühl, dass ich Sie nicht richtig verstanden habe, aber das war richtig.
Ein Stückchen weit sind wir schon in der Richtung, klar.
Okay, dann wollen wir mal in die Tagesaktualitäten so ein bisschen einsteigen. Das ist ja ein Privileg der Piraten, dass sie da praktisch jede Woche was Neues zu bieten haben. Wie würden Sie einen Politiker der Grünen bezeichnen, der für umweltverträgliche Verkehrsmittel wirbt und Porsche Cayenne fährt?
Ich weiß ganz genau, worauf Sie anspielen.
Ist so. Es ist natürlich klar. Deshalb überlegen Sie kurz, was Sie jetzt antworten, weil es könnte auch Julia Schramm treffen.
Ich würde sagen, es gilt dann mal genau zu überprüfen, ob der Politiker sich da nicht in irgendwas privat verrannt hat. Und das ist der
aber
wesentliche
Punkt. Aber so
gnädig
werden Sie mit dem nicht in der politischen Diskussion hoffen, ne?
Naja, ich denke mal, jeder Politiker ist mit seiner Fraktion immer gnädiger als mit den anderen. Ich denke, das können so manche anwesende Politiker bestätigen. Aber um zu Julia zu kommen, wesentlicher
Punkt. Wir brauchen noch eine Antwort. Wie würden Sie den bezeichnen, der das tut, bei den Grünen?
Ich würde sagen, dass da eine große Diskrepanz besteht. Und ich würde sagen, er ist da nicht ganz
also
so ehrlich mit sich. Nein, nicht gleich Heuchler. Sowas steht dann in der Bild-Zeitung.
Ja, aber ich würde sagen, das ist vielleicht sogar zu Recht so.
Wie gesagt, es geht immer darum, dass man vielleicht auch das private Umfeld betrachtet. Okay. Jetzt auf die Causa Julia zu kommen, ist ein wesentlicher Punkt zuerst mal. Natürlich gibt es da durchaus vieles zu kritisieren, weil wir Vermarktung anders sehen.
Ist der Fall allgemein sozusagen klar, der Dreisprung? Ja, ne? Also wenn wir über Julia
reden. Die Herrschaften sind von der Zeitung, natürlich
jemand,
ist es klar.
Wenn wir über Julia sprechen, haben Sie alle, wissen Sie, haben Sie vor Augen, das Buch heißt Klick mich und hat eine besondere Karriere genommen im Veröffentlichungsraum.
Und ich glaube auch, also ohne jetzt hier Julia zu viel Kritik zu geben, Marina Weißband hat jetzt ganz wunderbar belegt, es geht auch anders. Man kann mit seinem Verlag unter Umständen auch anders aushalten. Was für mich aber wesentlich in der Causa Julia Schramm ist, sind folgende Punkte. Zuerst einmal der Unterschied zwischen dem Bestseller-Autor und dem jungen Autor. Da besteht immer noch eine Riesendiskrepanz. Junge Autoren haben viel zu wenig Möglichkeiten, auf der vertraglichen Ebene bestimmte Punkte zu regulieren. Und deswegen ist es wesentlich, dass wir ein neues Urhebervertragsrecht brauchen.
Moment. Also eben bei der Musik war Ihre These, das ist gerade die Chance des Netzes, dass junge Musiker, Autoren sich erstmal in einer Gratiswelt bewegen können, bekannt werden und dann sozusagen mit Ihrem nächsten Buch, Ihrem nächsten Album, die Analogie, auch Geld verdienen können. Das können Sie jetzt nicht einfach bei Julia Schramm wegdiskutieren.
Das diskutiere ich auch nicht weg. Ich sage Ihnen ja auch, würde man neue alternative Vertriebswege gehen und Vermarktungswege, dann hätte Julia Schramm unglaublich Möglichkeiten gehabt, gerade unseren politischen Ansatzpunkt besser darzustellen. Aber das hat sie eben nicht gewählt und deswegen gilt es darüber zu diskutieren, wo eigentlich bei den klassischen Vermarktungsstrukturen momentan noch Problemfelder sind. Und da gibt es viele Problemfelder. Eins hatte ich angesprochen, Reform des Urhebervertragsrechts. Das hängt schon ganz, ganz lange. Die letzte Reform dieses Rechts, die war ein Papiertiger, nachdem die Lobbyisten das gerade gebügelt hatten. Aber dann gibt es auch noch den Bereich, und das wird gerade sehr häufig diskutiert, eigentlich erinnern sich an die GEMA-Demonstration, des Urheberrechts Wahrnehmungsgesetz und die Verwertungsgesellschaften. Und das ist auch so ein Punkt. Wir müssen dem einzelnen kleinteiligen Urheber viel mehr Chancen geben, dass er in dieser Verwertungsgesellschaft auch eine Stimme findet. Das ist momentan bei der Struktur, wie diese Verwertungsgesellschaften funktionieren, nicht gegeben.
Also dann sagen Sie mal, abseits dieser ganzen sozusagen großen Matrix, wenn Sie ein Buch schreiben würden, wie würden Sie es unter die Leute bringen?
Also im Falle eines bekannten Piratenpolitikers würde ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben. Ich habe es nicht vor, aber vielleicht bald irgendwann mal. Ich würde auf alle Fälle eine Crowdfunding-Initiative starten. Publicity ist genügend da, hätte dann das Geld finanziert, um mein Buch selber herzustellen und hätte es dann selbst vermarktet. Da gibt es unzählige Möglichkeiten und das funktioniert auch. Und es gibt viele, viele Kleinverlage, die in dem Bereich richtige Renditen fahren und funktionieren. Und deswegen glaube ich auch, Frau Schramm hätte jetzt nicht unbedingt ein großes Verlagshaus gebraucht, sondern sie hätte das durchaus auch selbst machen können.
Also ich will es nochmal versuchen einzusammeln. Crowdfunding heißt, Sie stellen einen Aufruf oder publizieren einen Aufruf im Netz. Sie wollen gerne ein Buch schreiben. Sie haben Insights der Piraten und überhaupt des politischen Spektrums in Berlin. Das wollen Sie aufschreiben oder sonst irgendwas. Und Leute sollen sich finanziell beteiligen und die erwerben dann eine Antwortschaft auf ein Exemplar. Und würden Sie es denn noch als Buch drucken oder zum Downloaden auf Ihrer Seite?
Darum geht es ja.
Für 3,99.
Der Punkt ist natürlich, das ist ein wesentlicher Punkt, wir müssen darüber diskutieren, dass die Preise im Download-Bereich nicht exakt dasselbe sind wie das physische Buch.
Ich will das darauf ganz aus, wichtig. Brauchen Sie eigentlich noch Verleger?
Natürlich brauchen wir Bücher. Menschen wollen, wir sind haptische Wesen, wir wollen Dinge besitzen. Bücher werden sich auch in der Zukunft verkaufen, weil die Dinge, die uns persönlich etwas wert sind, die wollen wir kaufen. Und da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, Menschen drücken durch die Honorierung, wenn sie etwas bezahlen, für Kultur bezahlen, drücken sie eine Wertschätzung aus und das ist ganz wesentlich. Und genau deswegen verkaufe ich nicht nur digitale Sales von meiner Musik, sondern eben genauso Limited Editions und CD-Versionen meiner CD und es funktioniert wunderbar, weil Menschen Dinge besitzen wollen, nach wie vor und nicht nur als Sammlung auf der Festplatte.
Gut, Stichwort Leistungsschutzrecht, Sie haben es mehrfach schon selber in die Diskussion eingebracht. Warum kämpfen Sie als Künstler gegen die Interessen von Journalisten?
Ich kämpfe als Urheber gegen das einseitige Interesse, eine Leistung zu schützen. Das ist auch vorhin in der Diskussion wieder vollkommen falsch diskutiert worden. Hier wurde von Urheberrechten gesprochen, um die geht es gar nicht, die sind bereits geschützt. Wenn wir uns Absatz 6, Paragraph 49, glaube ich, des Urheberrechts anschauen, da ist ja schon geklärt, dass quasi Urheber eine Honorierung erfahren müssen, wenn der ganze Presseartikel genutzt wird. Worum es hier geht, ist natürlich ganz klar eindeutig der Bereich, dass für einzelne Links, die geklickt werden und Inhalte angefahren werden, dass dort honoriert wird. Und die Honorierung, die geht nicht zugunsten des Urhebers, sondern zugunsten des Verlegers. Und da ist meine Antwort, lieber Angebote schaffen, auch gerne eingehegte Premium-Angebote, die dann eben die Kunden auch nur entsprechend zu bekommen, aber nicht die Dienstleistung, die im Netz über Newscrawler quasi als Angebot dasteht, dass gerade zum Beispiel kleine regionale Tageszeitungen durch ein innovatives Konzept von einem Newscrawler gefunden werden und dann den Kunden genau dorthin führen. Weil diese Form von Leistungsschutzrecht, die wird in erster Linie noch eine weitere Oligopolisierung fördern und nicht die einzelne kleine Tageszeitung, da sind, denke ich, auch viele hier anwesend und die haben manchmal noch gar nicht gemerkt, worum es bei dieser ganzen Lex Google geht.
Also entnehme ich dem, dass Sie eher dafür sympathisieren müssten, dass Google von den Verlagen noch etwas bekommen müsste für die Leistung, als dass sie was zahlen soll?
Na, das sagt niemand hier. Das Angebot, was bei Newscrawlern da ist, Infos zu sammeln, zu linken, zu verlinken, kleine Pressezitate, Schnipsel zu haben, ist ein wundervolles Angebot. Das ist Teil dieser Allmende. Es muss auch niemand an den Erfinder von HTML und von Hypertext, an das W3C-Konsortium eine Lizenzabgabe zahlen, weil die Idee des Internets, die Idee eines freien Netzes, eines partizipativen Netzes ist, was jeder nutzen kann. Es fragt auch niemand irgendwie, ob CERN jetzt, die damals eben diese Hypertext-Markup-Language entwickelt haben, eine Lizenz haben möchten, weil es die Idee dieses freien Netzes ist, das Teilhabe allen Menschen ermöglichen soll.
Jetzt hat Ihr Parteichef Bernd Schlömer nochmal einen flammenden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, dass die Piraten signifikant und definitiv gegen das Leistungsschutzrecht sind und er beklagt oder nennt als ein Hauptargument, die Meinungsvielfalt sei durch das Leistungsschutzrecht eingeschränkt. Das müssen Sie erklären.
Ich kann das eben jetzt wieder gut mit dem Beispiel der kleinen Zeitungsverlage erklären. Sollte es dazu kommen, dass sich so ein Leistungsschutzrecht durchsetzt, und wir können uns vielleicht erinnern, in Belgien war ja sowas Ähnliches, dass also dann große News-Content-Aggregatoren bzw. Google Angebote auslistet, wer wird denn da vor allem drunter leiden? Bestimmt nicht Axel Springer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Bestimmt nicht Axel Springer, weil die letztendlich immer die Möglichkeiten haben werden, auf ihr Angebot hinzuweisen. Das ist die, nehme ich übel. Entschuldigung, dass Sie, Herr Strunz, immer die Möglichkeit haben, ganz charmant die Inhalte von der Bild-Zeitung und der entsprechenden Online-Seite darzustellen im Netz. Aber die kleinen Tageszeitungen, die regionalen, die kleinen Angebote, die innovativen Start-ups, die werden drunter leiden. Und darum geht es wesentlich. Und ich glaube auch, man muss sich mal überlegen, diese Idee von Leistungsschutzrechten, es muss auch was damit zu tun haben, dass bei uns Verlagshäuser in Deutschland so stark sind. Diese Idee eines Leistungsschutzrechts, die ist in der Form einmalig weltweit. Und was wir hier tun, auch die Überlegung, eine neue zusätzliche Verwertungsgesellschaft für Leistungsschutz zu starten, diese Dinge sind genau daran schuld, dass wir in Deutschland mehr und mehr Inhalte einhegen, wo dann der Konsument letztendlich gar keine Möglichkeit mehr hat, teilzunehmen und dann im Endeffekt gezwungen ist, zu illegalen Angeboten abzuwandern. Und genau das wollen wir ja nicht.
Okay, jetzt schlüpfe ich mal rein in den Gedankengang, Sie könnten recht haben und eine große Menge der Menschen würden Ihrer Argumentation folgen. Dann würden Sie diese ja mit einer Petition, die Sie jetzt gestartet haben, erreichen. Sie haben eine Petition gegen das Leistungsschutzrecht eingereicht oder ich glaube, die richtige Formulierung ist gestartet. Da braucht man 50.000 Leute, die da zeichnen innerhalb einer bestimmten Zeichnungsfrist. Die Hälfte dieser Zeichnungsfrist ist jetzt vorbei. Es sind noch keine 10.000. Vielleicht sind Sie nur selber so begeistert von Ihrer Idee.
Das könnte man jetzt so sagen, aber man könnte, ja, auch noch, man könnte es auch noch viel drastischer sehen. Und da war ein ganz toller Artikel auf Carta dazu, der geschrieben hat, warum unterzeichnen so wenig Menschen diese Petition, obwohl jeder dagegen ist, gegen dieses Leistungsschutzrecht. Es gibt zwei Gründe. Eins ist natürlich...
Ist diese Hypothese falsch, obwohl jeder
Moment,
dagegen ist.
Also, Moment.
Da muss man dann
Herr Strunz.
Hören. Okay, das Herr Argument, Strunz, Entschuldigung.
Zwei Punkte. Ein Argument. Punkt eins, es ist unglaublich schwer zu vermitteln. Dieses Argument, wo man es versucht, bildlich zu machen, quasi der Taxifahrer, den ich danach frage, dass er mir ein tolles Restaurant empfiehlt, dann mich dorthin fährt und dann an den Restaurantbesitzer zahlen muss, der zieht nicht ganz und ist schwer zu vermitteln. Aber, und noch ein viel wesentlicher zweiter Punkt ist, dass viele Leute, gerade auch sehr aktive in der Szene sagen, warten wir doch mal ab, bis Google anfängt auszulisten. Dann schauen wir uns mal an, wie schnell dann wieder angekrochen wird. Und das ist, könnte durchaus der eigentliche Grund sein.
Würden Sie es Google empfehlen, das zu tun?
Ja, ich bin nicht in der Position, Google irgendwas zu empfehlen.
Eben.
Aber
deswegen kann man es doch ganz locker durchdenken.
D'accord. In der Tat, glaube ich, würde das in erster Linie dafür sorgen, dass kleine Marktteilnehmer darunter leiden würden. Und deswegen finde ich die Idee nicht so toll.
Was würden Sie denn entgegnen, wenn man nochmal auf die Petition guckt und Ihrer Argumentation jetzt ausnahmsweise mal nicht folgt, einfach zu sagen, was Sie da gemacht haben, ist ein Granatenflop?
Also ich glaube, ein Problem war vielleicht auch...
Also ja, würden Sie darauf antworten?
Nein. Auf keinen Fall. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, darüber nachzudenken, weil, und da jetzt kommt das große Weil, weil die Idee eines Leistungsschutzrechts in dieser Form der Anfang ist, irgendwann jede Art von Verlinkung in irgendeiner Form honorieren zu müssen, Mautstationen im Netz aufzubauen. Und das ist für uns einfach so der erste Tür- und Toröffner für eine Idee, die dem der Idee des Internets diametral entgegensteht.
Aber ist jetzt nicht die Idee der Demokratie, dass einem möglichst viele Leute folgen bei einem Gedanken und dass man ihn dann durchsetzt? Daraus folgt, wenn einem nicht so viele Leute folgen, siehe Petition, kann man den Gedanken vielleicht auch drangeben.
Wie gesagt, wenn die Petition dann nicht angenommen wird, dann werden wir sehen, was passieren wird. Aber ich
glaube, was geschieht denn dann? Was tun Sie dann?
Also ich möchte Ihnen jetzt nicht unsere ganzen Strategien
doch,
hier
sind
vorführen.
Doch, wir sind ganz unter uns, kaum
ja,
Presse im Raum.
Schon, ja, genau.
Da können Sie doch jetzt einmal sagen, was Sie als Finale sozusagen sehen, wenn das so ausgeht, wie es wahrscheinlich ausgeht.
Ja, wir werden das Thema weiter diskutieren, keine Frage. Es geht darum, dieses Thema in die Breite zu tragen und den Menschen klarzumachen.
Um dann es im Wahlprogramm vorkommen zu lassen?
Zum Beispiel?
Gut, also Sie halten an der Thematik fest. Sie haben das Urheberrecht angesprochen. Da gab es ja lang, das muss man konstatieren, die Fehlwahrnehmung, die Piraten wollten es abschaffen. Möglicherweise war es zu dem Zeitpunkt, als es die Wahrnehmung gab, auch noch richtig, aber es setzte dann einen Umdenkprozess in den Piraten. Das war, kann man heute gar nicht mehr beurteilen, spielt auch keine Rolle mehr.
Aber schon, dazu gibt es Internet.
Jedenfalls gibt es jetzt ja eine abgespeckte Version Ihrer Gedanken. Und ein Gedanke ist mir dabei aufgefallen, den wollte ich doch dann nochmal sehr kritisch mit Ihnen diskutieren. Denn es wird eingeführt, die Qualität eines Werks als Maßstab. Ob es schützenswert ist oder nicht. Das jedenfalls steht in dem von Ihrem Berliner, sagt man bei Ihnen auch Parteifreund? Oder wie sagt man da Parteifreund?
Sie meinen Herrn Lauer? Ja, also ich muss das, den Vorschlag von Herrn Lauer jetzt nicht kommentieren. Das war einer von vielen Vorschlägen, der wird eingebracht in unser Liquid-Feedback-System und das wird dann von der Basis bewertet. Aber ich gehe davon aus, da wir bereits jetzt einen verabschiedeten
Entwurf... Also der Vorschlag ist Stuss.
Man muss nicht immer gleich alle Dinge so negativ beurteilen.
Ich weiß nicht, ich muss irgendwie da an irgendwas erkrankt sein. Dass das bei mir so, aber Sie sind sprühen da vor Optimismus.
Ich sprühe vor Optimismus, dass natürlich unser PA 149, der sehr umfangreich ist und auf alle Bereiche der Urheberrechtsreform eingeht, dass der natürlich bestätigt wird in Bochum bei unserem großen Parteitag.
Ich verstehe. Dann lassen Sie uns doch, um in die Zielgerade einzubiegen, unseres Schnelltalks, um Sie ein bisschen kennenzulernen, Sie als Person, aber auch die Piraten ein bisschen tiefer Tuchfühlung zu Ihnen aufzunehmen, nochmal den engen Kreis der Medienthemen verlassen. Obwohl, einen habe ich noch, das habe ich vorhin auch mit den beiden Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, aber es passt nicht, also mit Olaf Scholz und mit Franz Josef Jung besprochen. Wenn Sie, was für eine Medienkultur wünschen Sie sich?
Die Medienkultur, die wir uns wünschen, ist eine Kultur der Teilhabe, der Partizipation, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, an kulturellen Schöpfungen, aber eben auch an den Medien teilzunehmen. Und es fängt zum Beispiel an, im Bereich Medienkompetenz zu erlernen. Wir wissen selber, gerade auf der Fläche gibt es viele Regionen, die noch komplett infrastrukturell nicht ausgebaut sind, was Internetausbau betrifft. Da gibt es unglaublich viel an Medienkompetenz nachzuholen. Und nur dadurch, dass die Bürger Medienkompetenz erlernen, werden sie auch die zukünftigen Angebote, die sich natürlich jetzt im Zuge dieses Paradigmenwechsels hin zur Informationsgesellschaft auch grundlegend die Medienkultur und die Rezeption per se verändern, nur dann können die Menschen dem auch folgen.
Ja, das habe ich, kann ich, glaube ich, ungefähr nachvollziehen. Und was bedeutet es konkret?
Dann sagen Sie mir, für welchen Medienbereich Sie das konkret haben wollen. Ich nenne es ganz konkret für den Bereich Musikindustrie, wo ich herkomme. Es gab noch nie eine solche Vielfalt wie heute im Gegensatz zu... Nein, das ist der wesentliche Punkt von Medien. Medien verändern sich. Im Gegensatz zu dem, dass es früher wenige Nadelöhre waren, die bestimmt haben, was als Medien stattfindet, hat heutzutage der Mensch viel mehr Möglichkeiten, selbst ein Medium zu sein. Und darum geht's. Die Vielfalt von Medien und die Möglichkeit, dort teilzunehmen, das ist ein wesentlicher Punkt. Und nur dadurch, dass Menschen medienkompetent damit umgehen, und das betrifft schon, wir hatten mal eine Diskussion über Ihre Facebook-Seite, kann ich mich erinnern.
Das stimmt.
Das ist so viel zum Doppelleben des Herrn Strunz.
Also bevor, muss ich gleich was dazu sagen, aber sagen Sie erst mal zu Ende. Vor Mythen entstehen, was wir schon miteinander hatten.
Ja, wir kommen aus derselben Region beide.
Ja, das stimmt.
Um das abzuschließen. Natürlich geht es darum, dass wir diese Medien angebotsmäßig auch begleiten müssen. Wir müssen Angebote schaffen, dass Menschen auch selbst mit ihren Medien, wir sehen das ja heutzutage,
aber ich sehe da unzählige gar keinen, also ich Blogs. Meine, das findet doch statt. Also es gäbe es doch ohne Sie auch.
Wieso ohne uns? Wir haben diverse Themen, die erst diese Vielfalt ermöglichen, auf die Agenda gesetzt. Wenn wir uns mal anschauen, diese Diskussionen, die stattgefunden haben im Zuge von Zensursula, von Vorratsdatenspeicherung, von Netzsperren, von ACTA, jetzt GEMA, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, die wären in der Form niemals so brisant in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Sie wissen doch selber, das Urheberrecht, da wurde unzählige Mal drüber geredet, das muss reformiert werden. Aber da es keine Lobby gab, die das wirklich angesprochen hat und der Öffentlichkeit niemand interessiert hat, hat es auch nicht funktioniert. Und das ist der Punkt. Wir setzen diese Themen auf die Agenda, nur dadurch kommt es überhaupt zu diesem schnellen Wandel momentan.
Jetzt gibt es ja außer Medien noch ein paar andere Themen, die einen nicht interessieren müssten, wenn man eine Ein-Themen-Partei werden will. Das hat aber die FDP schon teuer bezahlt, eine Ein-Themen-Partei zu sein. Insofern lohnt sich's immer noch, das ein oder andere Thema auch kompetent beantworten zu können. Die Sonntagsfragen-Ergebnisse liegen zurzeit so bei 6-7% für die Piraten bundesweit. Die Tendenz ist rückläufig. Würden Sie sagen, dass der Lack ab ist?
Nee, ich würde sagen, die Piraten sind immer besonders stark, wenn es auf den Wahlkampf zugeht, weil mich die Bürger dann sehen, was das Gegenangebot ist, und dann werden ganz schnell Piraten gewählt.
Dann wollen wir doch mal einen ganzen, wir haben so mit Abschlusschecks irgendwie heute schon Glück gehabt, was die Mehrwertsteuer bei Presseerzeugnissen angeht und sowas. Da Sie ja jetzt tatsächlich nächstes Jahr sich für den Bundestag bewerben wollen, würde ich sagen, ist mal Schluss auch mit politischer Krabbelstube bei den Piraten. Das wird's ernst. Krabbelstube habe ich sehr gern mitgenommen aus Ihrem letzten Parteitag, wo es tatsächlich eine Art so ein Bällebad gab, so wie bei IKEA, wo sich die Teilnehmer des Parteitags reinlegen konnten.
Und, was ist und so verkehrt daran?
Ja, nix. Macht halt Spaß. Kinder, ist halt ein Kinderspiel.
Nein, wieso? Ich glaube, wir sollten von unseren Kindern vor allem lernen, dass es wesentlich viele Dinge gibt, die uns zum Mensch machen, indem wir einfach auch mal menschlich damit umgehen. Und solche Dinge wie ein Fleusch, wie ein Bällebad oder ein Flausch, das gehört zu unserer Kultur.
Okay, wir machen jetzt mal kein, also wir stellen uns vor, wir sind jetzt in so einem Bällebad genau. Und flauschen ein bisschen miteinander. Ja?
Waren wir ja schon mal bei 1-1, Herr Strunz.
Ja, das stimmt. Also, Iran präventiv bombardieren, ja oder nein?
Mein Gott. Ja, ich glaube, Sie haben echt ein Bällebad ganz dringend nötig, Herr Strunz.
Ja, wenn ich dann aus dem Bällebad rauskomme, überlege ich mir tatsächlich...
Dann werden Sie die Frage anders stellen.
Ja, aber was ist denn Ihre Antwort?
Ja, ich bitte, was sind denn das für Fragen?
Das ist eine Frage, die
Entschuldigung, sozusagen... natürlich nicht, denn also ich bitte Sie.
Okay, also
müssen
nein.
Wir auf so einer Ebene
es gibt
reden?
Kein, ja, es gibt also sozusagen kein Recht auf vorne Verteidigung.
Wir haben, was das betrifft, natürlich schon eine Sicht, die sehr, sehr friedlich, pazifistisch ist und sich vor allem darauf bezieht, miteinander zu verhandeln, anstatt präventiv zu bombardieren.
Okay, Botschaft angekommen. Beim nächsten Verstoß der Griechen gegen die Auflagen raus aus dem Euro?
Natürlich nicht. Ich glaube, heute war gerade der wunderbare Vortrag hier von unserem EU-Präsidenten, der uns gezeigt hat, wie wesentlich es ist, dass wir schaffen, EU zusammenzufahren. Das ist unsere Idee, auch bei den Piraten. Wir diskutieren gerade sehr viel darüber. Wir hatten in Potsdam eine große Europakonferenz und da ging es gerade darum, den europäischen Gedanken zu stärken und nicht immer nur die ganze Zeit auf den Euro zu schauen.
Guter Punkt. Letzte Frage, wird es nochmal richtig klassisch. Antwort geht nur ja oder nein. Drogen legalisieren, ja oder nein?
Ja.
Danke für dieses wunderbare Gespräch über Medien mit einem echt versöhnlichen Abschluss. Das ist Bruno Kramm mit wirklich starken Ansichten. Vielen Dank.